Hosanna in the highest. Hosanna in der Höhe, würde ich übersetzen. Wir feiern heute Palmsonntag, den Einzug Jesu in Jerusalem und die letzte Woche der Passionszeit. Diese Predigt ist für mich das Einlösen eines Versprechens, das ich mir selbst gegeben habe. Und zwar haben ja im letzten Jahr von euch so viele in der Zeit unserer Vakanz einen Predigtdienst übernommen und ich war zuständig für die Besetzung der Predigtdienste und immer sehr, sehr dankbar, wenn sich jemand bereit gefunden hat zu predigen. Und ich hatte mir gesagt, wenn es einen Sonntag gibt, an dem ich es einfach nicht schaffe, ihn zu besetzen, und ich war auch schon mit der Planung im März und im April, dann mache ich es selbst. Ich habe auch schon mal gepredigt, schon lange, lange her, aber dann mache ich es selbst. Und dann kam der März und es wäre jetzt eigentlich nicht mehr nötig gewesen. Mathis war ja da und ich habe ihm gesagt, ja, ich predige. Dann meinte er, ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht so genau. Und dann hat er gleich gesagt, ich übernehme. Dann habe ich gesagt, dann ist die Aufgabe irgendwie unvollständig. Ja, ich war für die Aufgabe zuständig, hatte das auch gesagt. Und dann habe ich gesagt, nein, danke Mathis, das mache ich selbst. Und deswegen sorry, wenn ihr jetzt noch einmal warten müsst auf die nächste Predigt von Mathis. Aber ich freue mich nun, meine Gedanken mit euch teilen zu dürfen. Und das Predigtthema, das ich gewählt habe, ist naheliegend das Königtum Jesu. Und ich würde jetzt gerne mit euch den Predigttext lesen aus der Elberfelder Übersetzung, Lukas 19, 28 bis 38. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er sich Bethphage und Bethanien näherte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, sandte er zwei von den Jüngern und sprach: Geht hin in das Dorf gegenüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los? Sprecht so zu ihm: Der Herr braucht es. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie führten es zu Jesus und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus hinauf oder darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten: Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Ja, Sonja hat es gerade schon erwähnt, ich persönlich war dreimal auf Reisen in Israel und das vierte Mal, das hat leider nicht geklappt. Ich hätte es sehr gerne gemacht. Das erste Mal war 1998 und das war sogar auch unsere Hochzeitsreise, natürlich zusammen mit meiner lieben Frau Sonja. Und so haben wir viele persönliche Eindrücke auch aus dem Land mitgenommen. Unter anderem ist da die Tatsache, dass Jerusalem wirklich die hohe Stadt genannt werden kann, denn sie liegt hoch oben auf einem Berg. Der Bibeltext sagt ja auch, Jesus zieht hinauf nach Jerusalem. Wir sind damals bequem mit dem Auto gefahren, aber Jesus Aber wenn man jetzt wie Jesus von Jericho kommend nach Jerusalem raufzieht und sich Jerusalem zu Fuß nähert, dann muss man einen sehr steilen Weg und an die 1000 Höhenmeter überwinden. Das liegt unter anderem auch daran, dass Jericho, ich habe es nachgeschlagen, 276 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Also ganz so hoch liegt der Berg nicht. Ja, und Jesus geht also mit seinen Jüngern und den Frauen, die diese Gruppe begleiten, diesen beschwerlichen, körperlich anstrengenden Weg hinauf nach Jerusalem. Es ist zunächst einmal ein äußerlich, körperlich anstrengender Aufstieg, aber es ist auch, und das beschreibt Papst Benedikt XVI. In seinem Buch Jesus von Nazareth sehr treffend, es ist auch ein geistlicher, innerer Aufstieg Jesu hinauf auf den höchsten Punkt seiner Liebe zu den Menschen, hinauf an das Kreuz von Golgatha. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Was passiert also in den letzten Tagen Jesu? Wir befinden uns im Jahr 30 nach Christus. Und nach dem Johannesevangelium ist es nun so, dass das Passafest als ein bewegliches Fest auf verschiedene Tage fällt, aber in diesem Jahr auf den Sabbat fällt. Und das bedeutet für die Juden, dass es nochmals ein viel höherer Feiertag ist. Das Sabbatfest wird seit fast 1500 Jahren in Israel ununterbrochen gefeiert. Und jedes Mal, wenn Passa gefeiert wird, ziehen die Menschen nach Jerusalem. Und wir können davon ausgehen, dass es Tausende, Zehntausende sind, die sich in der Regel an diesen Tagen in Jerusalem aufhalten. Und diese Menschen bekommen keine Unterkunft in der Stadt. Dafür ist die Stadt nicht ausgelegt für so viele Pilger. Diese Pilger lagern in der Regel außerhalb der Stadt, auf den Hügeln drumherum, und sie übernachten da auch. Ja, und der Bibeltext sagt nun, dass Jesus sich von Bethanien aus über den Ölberg der Stadt näherte. Und so müssen wir uns das vorstellen, dass Jesus also oben auf dem Ölberg ankommt, nicht nur diesen überwältigenden Blick auf die Stadt hat, denn mittlerweile ist dieser Tempel, der Tempelberg ist von Herodes ausgebaut worden. Dieses Plateau, auf dem der Tempel steht, ist zu dem größten Tempelareal der Antike ausgebaut worden. Es ist also wirklich beeindruckend. Und der Tempel selber wurde auch von Herodes modernisiert, der zweite Tempel. Es ist also ein überwältigender Anblick auf diesen Tempel. Aber Jesus sieht eben nicht nur diesen Tempel, sondern auch viele tausend Menschen, die auf diesem Hügel, auf dem Ölberg lagern. Es ist also schon eine sehr, sehr große Menschenmenge vor Ort. Und von dort aus schickt Jesus die Jünger also nun los, eine Eselin oder ein Eselsfüllen zu holen. Jesus reitet auf dem Esel den Ölberg hinab. Und wie bereits geschildert, es ist nicht verwunderlich, dass bereits so viele Menschen vor Ort sind. Und Matthäus berichtet es, eine gewaltige Volksmenge ruft ihm das Hosanna zu, wie wir es gerade gesungen haben. Diese Geschichte klingt für uns eigentlich relativ harmlos, also vielleicht sogar bescheiden, wie Jesus auf einem Esel daherreitet. Aber für die jüdischen Zeitgenossen, kundig in der Schrift des Alten Testaments, ist sie voller geheimnisvoller Bezüge, die Jesu Königtum verdeutlichen. Da gibt es einige Beispiele. Zunächst einmal das Königsrecht der Aneignung des Transportmittels, des Esels. Es reichte den Jüngern zu sagen, der Herr braucht es. Der Herr braucht es. Es wird von keinem Widerspruch des Besitzers gesprochen, wie als wäre dieser Esel von einem König gefordert worden. Und überhaupt das Eselsfüllen und das Hinaufheben Jesu auf das Reittier. Vielleicht erinnert es den einen oder anderen an eine Geschichte aus dem Alten Testament. David, alt, hochbetagt und schon sehr geschwächt. Ich muss anders anfangen. Der Sohn Davids, Adonia, nutzt die Schwäche des Davids aus. Denn es war schon klar, er würde bald sterben. Und die Nachfolge musste geregelt werden. Adonia feiert also schon, ergibt sich schon wie der kommende König und feiert mit seinen Freunden ein Fest. Er wird gehuldigt als König und David bekommt das mit. Und er sagt zu seinen Untergebenen, bringt ganz schnell den Salomo und setzt ihn hinauf auf einen Esel. Und dann geht hinab zu der Quelle Gihon und dort salbt ihn zum König. Wieder kommt dieses Hinaufheben auf den Esel und auch der Ritt eines Königs auf einem Esel. Aber es geht natürlich auch viel deutlicher in den Prophezeiungen des Alten Testaments. Also zum Beispiel Sacharja 9, Vers 9. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Ja, das Ausbreiten der Kleider, die Hosanna-Rufe, alles verweist auf alte Riten des Königtums und Prophetien des Alten Testaments für den kommenden Messias. So reitet Jesus also diesen Ölberg hinab inmitten der jubelnden Volksmenge. Und ich habe mich gefragt, was mag Jesus in diesem Moment mit Blick auf die Stadt und auf die Menschen gedacht haben? Was hätte ich gedacht, was hätten wir gedacht, wenn wir gewusst hätten, wie Jesus, dass es nicht mehr lange dauert, bis er einen furchtbaren Tod zu erleiden hat? Sollte Jesus in Gedanken nicht schon vollkommen beschäftigt sein mit den kommenden Tagen seines Leidens? Und könnte er nicht schon zornig sein über die Menschen um ihn herum, die heute Hosanna und morgen kreuzige ihn schreien? Sieht er nicht schon sein Martyrium und seine absolute Verlassenheit dort hängend am Kreuz auf Golgatha? Auf halbem Weg den Ölberg hinab gibt es heute eine kleine, sehr andächtige Kirche, die auch wir besucht haben. Es gibt im Inneren nur ein einzelnes Fenster und durch das blickt man direkt auf den Tempelberg. Und diese Kirche wurde an der Stelle erbaut, über die Lukas in Kapitel 19, Vers 41 bis 44 Folgendes berichtet. Und dann braucht man einmal den zweiten Predigtext. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen, und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Jesus weint, ich möchte fast sagen, es ist mehr als weinen. Er ist erschüttert über die Schrecknisse, die sein Volk erfahren wird. Und dagegen verblasst in diesem Moment sein eigenes Leiden. Diese Prophetie, die Jesus hier ausspricht, viele von uns wissen es sicherlich, verweist auf das Jahr 70 nach Christus. Der jüdische Aufstand reizt die römische Besatzungsmacht bis aufs Blut. Jerusalem wird von dem Heer unter Kaiser Titus belagert. Am Ende fällt die Stadt. Der große Tempel Jerusalems wird bis auf die Grundmauern niedergebrannt und nie wieder aufgebaut. Die Römer nehmen grausame Rache an den Juden. Auch wenn antike Zahlen mit Vorsicht zu behandeln sind. Der zeitgenössische Chronist Flavius Josephus spricht von 1 Million Toten in diesen Tagen. Ich habe mir überlegt, Jesus, weint er über dieses Ereignis oder sieht er nicht noch viel weiter in die Zukunft? Jesus als Sohn Gottes, er sieht, was kommen wird. Er sieht die Zukunft des jüdischen Volkes und seine Betroffenheit ist auch deswegen maßlos. Ich habe mich persönlich sehr viel mit der Geschichte des Judentums auseinandergesetzt. Es bleibt an dieser Stelle bei weitem keine Zeit, um über die Liste der Vertreibungen, Pogrome und Massaker speziell des letzten Jahrtausends in Europa zu berichten. Und die christliche Kirche hat ihren maßgeblichen Anteil daran. Immer wieder hat sie die Geschichte vorgebracht von den Juden als denjenigen, die den Sohn Gottes getötet haben. Alles gipfelt natürlich in der Shoah, dem Holocaust, in dem die deutschen Nazis schon 6 Millionen Juden ermordet hatten und sie hätten auch noch den allerletzten Juden ermordet und in Europa aufgespürt und ermordet, hätten diese Verbrecher und ihre Helfer nicht zuvor ihren eigenen Untergang erlebt. Und lasst mich jetzt darüber bitte noch berichten, was ich selber an dieser Stelle erlebt habe, auch wenn es ein bisschen über den Text jetzt hinausgeht. Vor etlichen Jahren besuchte ich mit einem guten Freund das Konzentrationslager Auschwitz. Und wir baten damals unseren Pastor Helmut Schwarze, dass wir über unsere Erfahrungen im Gottesdienst berichten durften. Das haben wir auch gemacht. Er hat dann ein ganzes Thema aus dem Gottesdienst dazu gemacht. Das war auch sehr gut. Ich hatte mich auch sehr gut auf diese Reise natürlich vorbereitet und ehrlich gesagt bis zur Schmerzgrenze viel über das Leiden der Juden im Dritten Reich und speziell auch in Auschwitz gelesen. Wenn man nach Auschwitz geht, ist das kein Besuch, das ist ein Bußgang. Und ich habe nie zuvor und natürlich bis heute auch nie wieder in meinem Leben stand ich an einem solchen Ort wie diesen. Und dieser Ort hat mir zwei Dinge sehr, sehr eindrücklich gemacht. Erstens, Auschwitz ist ein realer Ort. Ich stand dort auf der Rampe, auf der die Züge ankamen und die Menschen ausstiegen. Nach Auschwitz kann man mit dem Auto fahren. Das ist ein Ort, den es gibt. Es ist kein Schwarz-Weiß-Film. Und jüdisches Leben, und das war das Zweite, was mir dort natürlich kam und auch durch die vielen Dinge, die ich gelesen hatte. Jüdisches Leben war zu allen Zeiten gefährdet und ist es immer noch, wenn es keine äußere Sicherheit und keinen Schutz gibt. Helmut Schwarze gab uns damals auf die Reise das Bibelwort aus Sacharja 2, Vers 12 mit. Denn so spricht der Herr der Herrscharen über die Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Natürlich müssen wir an der Stelle auch darüber nachdenken, was das für uns, für das deutsche Volk bedeutet. Aber Gott hat sein Volk nicht vergessen. Er vollbringt immer wieder die größten Wunder an seinem Volk aus seinen größten Katastrophen heraus. Knechtschaft in Ägypten, Mose, Gefangenschaft in Babylon, Zerubabel führt das Volk nach Hause. Und nach 2000 Jahren Zerstreuung und Verfolgung in Europa und der Welt ruft Ben-Gurion am 14. Mai 1948 den Staat Israel aus und das Wunder der Rückkehr des jüdischen Volkes in das Land seiner Väter und Mütter vollzieht sich erneut. Doch, wir wissen es ja nur zu gut aus den aktuellen Nachrichten, der sehnsuchtsvolle Wunsch nach einem friedlichen Ort für jüdisches, und ich ergänze hier natürlich palästinensisches Leben, erfüllt sich bis auf den heutigen Tag nicht. Jesus weint also über das kommende Leiden seines Volkes. Er weiß um die kommende Enttäuschung seiner Anhänger, weil sie ihn so missverstanden haben. Aber sein göttlicher Auftrag ist, wir wissen es natürlich, eben nicht jetzt ihre so sehnsüchtige Hoffnung auf ein irdisches Königreich zu erfüllen. Aber wenn Jesus doch mit so viel königlichen Anschein in Jerusalem einzieht, warum erlaubt er diesen Eindruck eigentlich? Was für ein König ist er denn dann? Und dazu lesen wir im Johannesevangelium, dass nachdem Jesus gefangen genommen wurde, Pilatus ihn fragt: Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete mit den Worten: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Ja, aber weil Jesus nun doch von einem Reich spricht, hakt Pilatus noch einmal nach. Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ja, und lasst mich zu dieser Aussage Jesu auch noch ein weiteres Beispiel geben. Im derzeit laufenden Alpha-Glaubenskurs erleben wir mit circa 20 Teilnehmern eine wirklich segensreiche Zeit. In der dritten Woche des Kurses zeigen wir immer ein Bild. Und vielleicht kann das mal eingeblendet werden. Dieses Bild ist vielleicht auch nur schwer zu erkennen und ist vielleicht auch dem einen oder anderen schon bekannt. Dieses Bild heißt das Licht der Welt. Und das Bild ist eigentlich ein Gemälde von William Hunt und es hängt in der St. Paul's Cathedral in London. Und dieses Bild zeigt nun Jesus, wie er mit einer Laterne, in der eine Kerze brennt, scheinbar in den Abend hinein wandert und nun auf seinem Weg ein Haus erreicht. Und an dieses Haus und an die Haustür klopft er an. Wenn man das Bild besser erkennen könnte, vielleicht sieht man es, dann sieht man, dass diese Haustür, die ist bewachsen mit Efeu. Man könnte auch sagen, sie ist regelrecht zugewachsen mit allerlei Pflanzen. Und was ganz offensichtlich ist, diese Tür wurde lange Zeit oder vielleicht auch noch nie geöffnet. Jesus selbst kommt auf diesem Bild als ein König. Er trägt einen sehr prachtvollen, reich verzierten Mantel, aber eben auch eine Krone aus Dornen. Und das Haus, an das Jesus anklopft, die Haustür, dazu sagt der Maler, das ist das Haus deines und meines Lebens. Jesus steht an der Tür und klopft an. Er bittet um Einlass, um mit dem Bewohner Gemeinschaft zu haben. Einmal wurde der Maler gefragt, ob er nicht einen Fehler gemacht hätte, weil die Tür keine Klinke hat. Und er sagte dazu, diese Tür hat keine äußere Klinke, denn sie kann nur von innen geöffnet werden. Denn Jesus Christus, obwohl er der König ist, dem gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden, kann und will nicht eintreten in dein Leben, wenn du ihm in Erkenntnis seiner Wahrheit die Tür nicht selbst öffnest. Am Kreuz von Golgatha ließ Pilatus die bekannte Inschrift auf Lateinisch, Hebräisch und Griechisch anbringen, die lautet: Jesus von Nazareth, König der Juden. Diese Inschrift wurde von denen angebracht, die Jesus gekreuzigt und gemartert haben. Und eigentlich war das der Anklagegrund und Spott darüber, wer da hängt. Denn sie sagten, seht, hier hängt er. Was ist aus eurer Hoffnung auf euren König geworden? Aber diese von Menschen geschriebene Inschrift, die zu allen Zeiten immer wieder die Erlösungstat Gottes auf Erden umrahmt, jedes Bild, das von dieser Szene gemalt wird, hat diese Inschrift. Diese Inschrift ist von Gott in Umkehrung der Absicht der Ankläger und Peiniger zu lebendigem Wort und ewige Wahrheit geworden. Die erste Wahrheit ist die Wahrheit für die Juden. Jesus kommt aus Nazareth. Er ist Jude. Vielleicht mag es auch sinnbildlich dafür stehen, das Kreuz und Jesus am Kreuz für das Leiden des jüdischen Volkes. Aber wichtiger finde ich, Jesus ist auch der König der Juden. Und das steht dafür, dass Gott gewiss sein Volk niemals vergessen wird. Und die zweite Wahrheit, die ist für dich und für mich und für jeden Menschen, denn sie ist lesbar in den Sprachen der bekannten Welt und sie steht im ersten Wort des Anklagegrundes auf der Tafel, Jesus. Und wir haben es in der Predigt von Matthäus vor 2 Wochen schon gehört. Der uns bekannte Name Jesus lautet im Hebräischen Jeschua und die Bedeutung gibt uns die Bibel selbst in Matthäus 1, Vers 21. Und da steht, und sie, also Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Der Name Jesus bedeutet Gott rettet. Gott errettet durch das Kreuz. Im Namen Jesu geschieht deine und meine persönliche Erlösung und die Errettung der vielen, die sein Wort annehmen. Ich fasse diese Predigt kurz zusammen. Jesus zieht mit allen Zeichen des Königtums in Jerusalem ein. Und damit erfüllt er ungezählt viele Prophezeiungen des Alten Testaments. Er ist also wirklich der angekündigte Messias, der Gesalbte, der Christus, aber eben nicht der machtvolle weltliche König. Nicht der Sohn Davids, wie er erwartet wurde, den sein Volk so sehnsüchtig erhofft hatte. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, aber er kommt in freiwilliger Machtlosigkeit, Sanftmut und Liebe, um mit dir in größtmöglicher Nähe als dein Freund Gemeinschaft zu haben. Und so schließe ich mit dem Vers aus Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Amen.
Ja, ich lade euch jetzt herzlich ein, gemeinsam diesen König, der an unsere Herzenstür anklopft, anzubeten. Wir freuen uns auf die Musik, die uns das Lobpreisteam spielen wird. Vielen Dank dafür. Öffnet eure Herzen. Wenn ihr mögt, steht auch gerne auf. Macht es so, wie es eurem Herzen entspricht.
Dein ist das Königreich, dein ist die Kraft und Macht, dein ist die Herrlichkeit für immer und ewig. Dein ist das Königreich, dein ist die Kraft und Macht, dein ist die Herrlichkeit für immer. Niemals wird ein Ende sein, denn sein Reich wird niemals vergehen. Immer stärker wird sein Friede, der ewig wird. Wenn der Herr allein regiert in seiner Majestät, wird niemals ein Ende sein, wird niemals ein Ende sein. Wird in Ewigkeit sein Königreich bestehen. Dein ist das Königreich, dein ist die Kraft und Macht, dein ist die Herrlichkeit für immer und ewig. Dein ist das Königreich, dein ist die Kraft. Niemals wird ein Ende sein, denn sein Reich wird niemals vergehen. Immer stärker wird sein Friede, der ewig wird. Wenn der Herr allein regiert in seiner Majestät, wird niemals ein Ende sein, wird niemals ein Ende sein. Wird in Ewigkeit sein Königreich bestehen. Dein ist das Königreich, dein ist die Kraft. wenn ich hier vor dir stehe, deine starke Gnade sehe, dann ergreift mich deine Liebe. Du nimmst mich in deine Arme, Friede hüllt mich ein für immer, ich tauch ein ins Gnadenmeer. Du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein, nimm deine Liebe an. Wenn ich mich auch verirre, richte ich meine Augen zu dir, Herr des Alls, so wunderschön. Hier bei dir bin ich sicher, deine Herrlichkeit ergreift mich, du nur bist mein Zufluchtsort. Deine Liebe an. Denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig umströmt sie mich, und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein, nimm deine Liebe an.
Vater, dass wir deine Liebe so annehmen können, dass wir darin baden können. Danke, dass du immer um uns bist, immer bei uns bist und dass wir nur nach dir schauen müssen, dass wir uns für dich öffnen müssen und dann bist du da und du erfüllst uns. Und danke, dass du uns Musik geschenkt hast, um das zum Ausdruck zu bringen. Und danke, dass uns die Lieder auch immer wieder daran erinnern, wer du bist und wie du bist. Du bist gnädig, du bist treu, du bist voller Freundlichkeit. Und deine Liebe fließt aus den Strömen deiner Güte zu uns. Amen.
Du bist gnädig. Du bist treu, du bist voller Freundlichkeit, deine Liebe fließt aus.
aus den Strömen deiner Güte zu uns. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefer Friede liegt in dem Schatten deiner Flügel für uns. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich, du bist unser Gott und König.
Dank. Ja, Jesus hat die Erwartung erstmal enttäuscht. Die Menge hatte sich ein Königreich auf Erden gewünscht, einen neuen König, aber hat etwas viel Besseres gebracht. Er hat Versöhnung gebracht zwischen Gott und den Menschen. Das hätten sich so gar nicht träumen können, die Jünger damals. Und diese Versöhnung, die gilt auch uns heute. Und deswegen möchte ich euch jetzt zu einem besonderen Fürbittenteil einladen. Ich habe in der Vorbereitung so darüber nachgedacht, dass Menschen auch ganz schön oft enttäuschen. Auch ich habe in meinem Leben so einige Verletzungen dadurch erlebt, dass Menschen Dinge getan haben, die ich nicht verstanden habe, die mich gekränkt haben. Und ich möchte euch jetzt einladen, dieses Geschenk der Versöhnung in Anspruch zu nehmen. Vielleicht fällt euch auch eine Situation ein, wo enttäuschte Erwartungen eine Beziehung vergiftet haben, wo irgendwie Funkstille eingetreten ist oder noch mehr, vielleicht Anfeindung, Hass. Ich möchte euch einladen zu überlegen, ob so eine Verbitterung in eurem Leben da ist und die in einer guten Minute jetzt vor Gott zu bringen. Wenn euch nichts einfällt in der Richtung, sucht euch einen Herzensmenschen aus, den ihr jetzt vor Gott bringen möchtet, der vielleicht Gott noch nicht kennt, von dem ihr euch wünscht, dass er Gott kennenlernt, der vielleicht krank ist und Heilung braucht. Wir wollen jetzt eine Minute Stille haben und in dieser Zeit an einen Herzensmenschen denken.
Ja, wir sind jetzt fast am Ende des Gottesdienstes angekommen und unsere größte Sehnsucht ist die nach Hoffnung und Frieden. Und ich möchte jetzt den Segen sprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
Ich wünsch dir Gottes Segen, ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich wünsch dir Gottes Segen. Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist. Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt. Sehnsucht und Hoffnung. Menschen, die dich in Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren. Ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Ich wünsch dir Gottes Segen. Entfalte alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen. Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege. Probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen. Lebe offen, mutig, geradeaus, ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Manchmal ist die Hand vor unseren Augen gar nicht mehr zu sehen und wir hoffen nur noch dieses Dunkel irgendwie zu überstehen. Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns zerstören. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Gott segne dich. Erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Gott segne dich.
Das sollte ich wohl mitnehmen. Ja. Wir haben ganz besonders gesegnete Menschen unter uns, die hatten nämlich letzte Woche Geburtstag. Und alle Geburtstagskinder der vergangenen Woche möchte ich grüßen mit einem Vers aus Jesaja 30, Vers 19. Der Herr wird dir gnädig sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, sobald er es hört. Ja, in unserem Gemeindeleben gibt es wieder ein paar Termine, die ich euch mitteilen möchte. Erstmal steht natürlich jetzt die Karwoche vor uns und am nächsten Freitag ist der Karfreitag. Da wird hier um 10.30 Uhr ein Gottesdienst stattfinden. Dann seid ihr ganz herzlich zum Osterfrühstück eingeladen. Am Ostersonntag um 9 Uhr wird es hier ein Frühstück geben. Allerdings muss man sich dafür bitte schön anmelden. Und die letzte Chance, sich anzumelden, ist heute. Draußen im Foyer liegen auch noch Listen aus. Bitte tragt euch ein, was ihr mitbringen möchtet, damit das Ganze gut geplant werden kann. Anschließend gibt es hier natürlich den Ostersonntag-Gottesdienst. Ja, ich soll euch noch darauf hinweisen, am Ostersonntag ist Zeitumstellung. Also bitte kommt rechtzeitig. Mit Ostern steht auch wieder ein Osteropfer an. Überlegt, was ihr geben könnt, wollt und mögt. Dieses Opfer ist für unsere Kirche, für unseren Haushalt bestimmt. Am 7.4. gibt es die Jahresgemeindeversammlung. Auch an diesem Tag wollen wir wieder gemeinsam Mittag essen. Dazu seid ihr herzlich eingeladen, Kuchen und Salate mitzubringen. Ich weiß, ihr habt alle euren Special-Salat und super Kuchen drauf. Macht ihn und bringt ihn mit. Allerdings ist es damit noch nicht getan. Wir brauchen natürlich auch noch Helfer. Also bitte überlegt euch, ob ihr danach auch in der Küche noch mithelfen könnt, aufräumen, abwaschen. Meldet euch bitte dafür bei der Ingrid Schnabel. Die Ingrid Schnabel macht auch noch was anderes, und zwar am 14.04. die Hygieneschulung. Wer noch nicht gelernt hat, wie man in Küche und Gemeindekaffee hier oben sorgfältig und sauber arbeitet und sich noch nicht den Küchenschlüssel verdient hat, der darf sich gerne am 14.04. nach dem Gottesdienst mit der Ingrid in die Hygieneschulung begeben. Auch dazu bitte anmelden. Jetzt wollen wir noch die Kollekte einsammeln. Heute habe ich dran gedacht. Auch diese ist heute für unsere Gemeindearbeit bestimmt. Ihr könnt sie gerne per PayPal oder an der Tür abgeben. Ja, jetzt verabschiede ich mich ganz herzlich von unseren Zuschauern am Livestream. Schön, dass ihr dabei wart. Gerne kommt auch wieder vorbei.